Willkommen bei Gegenstrom, dem Podcast zur Energiewende. Wissen, Klarheit, Orientierung in allen Themen rund um die Energiewirtschaft in Österreich. Jede Woche im 10-minütigen Kurzformat. Ich bin Angelika Kabret und hier kommt das Gegenstromthema der Woche. Die Qual der Wahl. PKW-Antriebssysteme im Vergleich. Reifeprüfung. Welcher Antrieb hat die beste Ökobilanz? Wirkungsgrad. Warum die Physik entscheidet. Powered by Akela, die Wirtschaftskanzlei für Ihr Unternehmen. Mit Rechtsanwalt Alexander Schultmeier, Ihrem Experten für Energierecht und Finanzierungen. Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir. Frei nach einem Märchen der Gebrüder Grimm lernt unser gescheiter Hans gerade für die Matura. Als Belohnung für die bestandene Reifeprüfung stellt seine Mutter ein eigenes Auto in Aussicht und überlässt ihm die Wahl der Technologie. Technologieoffenheit also. Ein Wort, das wir aus der europäischen Energiepolitik nur allzu gut kennen. Seine erste Wahl fällt auf einen Ferrari, ein klassischer Verbrenner. Den will er unbedingt. Um die beste Entscheidung zu treffen, beginnt der gescheite Hans zu recherchieren. Er stößt auf eine Studie des Umweltbundesamtes, die den gesamten Lebenszyklus von Fahrzeugen betrachtet. Von der Herstellung über die Energiebereitstellung bis zur Nutzung. Und die Zahlen sind eindeutig. Der Verkehrssektor verursacht rund 30% der Treibhausgasemissionen in Österreich. Davon entfallen über 60% auf PKWs. Es ist also dringend notwendig, die Emissionen in diesem Bereich zu reduzieren. Der gescheite Hans stellt fest, Diesel- und Benzinfahrzeuge verursachen die höchsten Emissionen und schneiden in der Ökobilanz am schlechtesten ab. Auch Hybridfahrzeuge bringen nur eine geringe Verbesserung. Und dann ist da noch die Effizienz. Ein Großteil der Energie geht beim Verbrenner als Wärme verloren. Nur ein kleiner Anteil kommt tatsächlich auf der Straße an. Schweren Herzens macht sich der gescheite Hans auf die Suche nach einer umweltfreundlicheren Alternative. Der Ferrari hätte ihm gut gefallen. Sein Freund, der Hans im Glück, erzählt ihm von E-Fuels, Kraftstoffen, die mit Strom hergestellt werden. Im Idealfall stammt der Strom aus erneuerbaren Energien. Das gefällt dem gescheiten Hans. So könnte er die bestehende Infrastruktur weiterhin nutzen und seinen Ferrari klimaneutral betanken. Für die Chemiematura hat er sich gleich angesehen, wie diese hergestellt werden. Aus Strom wird zuerst Wasserstoff erzeugt und daraus gemeinsam mit CO2 ein flüssiger Kraftstoff. E-Fuels sind quasi flüssiger Strom, ein Kraftstoff ähnlich den fossilen. Was der Hans im Glück nicht dazu sagt, der Wirkungsgrad, also wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich die Räder antreibt, liegt bei rund 15%. Das heißt, der Großteil der Energie geht durch die zahlreichen Umwandlungsprozesse verloren. Die Energieverluste sind mit 85% extrem hoch. Vom großen Goldklumpen bleibt am Ende nur ein kleiner Nugget. Dem Hans im Glück ist das egal, dem gescheiten Hans nicht. Denn auch beim Preis wird es ungemütlich. Erst kürzlich sind die Spritpreise stark gestiegen und die Regierung hat in die Preise eingegriffen. E-Fuels wären allerdings deutlich teurer als fossile Kraftstoffe. Laut Fraunhofer-Institut wären das an der Zapfsäule derzeit ca. 5 Euro pro Liter. Befürworter von E-Fuels argumentieren, dass Skalierung diese günstiger machen könnte. Für einen Massenmarkt müsste die Herstellung aufgrund der hohen Energieverluste aber vor allem dort stattfinden, wo besonders viel günstiger erneuerbarer Strom verfügbar ist, also im Ausland. Das bedeutet, wir würden uns in neue Abhängigkeiten bei Energieimporten begeben, ähnlich wie heute bei fossilen Kraftstoffen. Der gescheite Hans kommt zu dem Schluss, E-Fuels sind ihm als PKW-Kraftstoff zu teuer und zu ineffizient. Es bleibt bestenfalls eine Nischenlösung für Nostalgiker. Sein Opa will seinen heißgeliebten Oldtimer in Zukunft umweltfreundlich betanken, denn für den ist ihm nichts zu teuer. Anders sieht es bei der Dekarbonisierung des Flugverkehrs aus. Dort sind E-Fuels, in diesem Bereich als Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF, bezeichnet, die technisch einzig sinnvolle Alternative. Das gefällt dem gescheiten Hans. Er beschließt gleich, sich für den Ausbau erneuerbarer Energien einzusetzen, damit er umweltfreundlich auf Matura-Reise fliegen kann. Mit dem Ferrari wird es also nichts. Beim gemeinsamen Lernen erzählt ihm sein Freund Aladdin von Wasserstoffautos. Mit erneuerbarem Strom kann Wasserstoff klimafreundlich hergestellt werden. Also ein potenziell umweltfreundlicher Antrieb. Der gescheite Hans prüft das gewissenhaft nach. Wasserstoff kann gespeichert und transportiert werden. Einen Pluspunkt bekommt das Tanken, das genauso schnell wie beim Verbrenner möglich ist. Der Wirkungsgrad ist mit 26% bei Wasserstoffautos allerdings sehr niedrig und nur ein kleiner Teil der eingesetzten Energie kommt auf der Straße an. Das bedeutet auch, für die gleiche Strecke braucht ein Wasserstoffauto etwa 2 bis 3 Mal so viel Strom wie ein Elektroauto. Bei den Emissionen zeigt sich, wird der Wasserstoff nicht aus erneuerbaren Energien hergestellt, sind die Emissionen um ein Vielfaches höher. Und auch beim Preis wird klar, grüner, klimafreundlicher Wasserstoff ist deutlich teurer, weil seine Herstellung sehr viel Strom benötigt. Günstiger Wasserstoff aus fossilem Gas ist billiger, aber klimaschädlich. Und dann stellt der gescheite Hans fest, bei den Wasserstofftankstellen handelt es sich um eine Fata Morgana. Die OMV hat im vergangenen Jahr den Betrieb aller Wasserstofftankstellen für Endkundinnen eingestellt. Somit sind Wasserstoffautos keine Option für den gescheiten Hans. Auch im Schwerverkehr zeigt sich, dass batterieelektrische Lösungen im Kommen und eine starke Konkurrenz für den Wasserstoffantrieb sind. Der sinnvollste Einsatz von Wasserstoff bleibt in Sektoren, in denen die Elektrifizierung ineffizient oder nicht möglich ist. Vordergründig ist das in der Industrie in sogenannten Hard-to-Abate-Sektoren. Abends beim Weggehen lernt der gescheite Hans die kluge Else kennen. Eine Studentin aus Norwegen, die gerade ein Auslandssemester in Österreich macht. Zur Matura hat sie sich ein Elektroauto ausgesucht. Kein Zufall. In ihrer Heimat sind 97% der Neuzulassungen elektrisch. Die kluge Else erklärt dem gescheiten Hans auch warum. Ein E-Auto ist deutlich effizienter als alle anderen Antriebsarten. Für die gleiche Strecke braucht es nur ein Viertel der Energie im Vergleich zu einem Verbrenner. Oder anders gesagt, mit einem Wirkungsgrad von etwa 80% ist es klar im Vorteil. Gegenüber rund 26% bei Wasserstoff und etwa 15% bei E-Fuels. Am Ende heißt das, für die gleiche Strecke braucht ein E-Auto deutlich weniger Energie als alle anderen Antriebe. Und das wirkt sich auch auf die Ökobilanz aus. Über den gesamten Lebenszyklus verursacht ein E-Auto deutlich weniger Emissionen als alle anderen Antriebsarten. E-Autos sind beim Kauf oft noch teuer. Das ist einer der häufigsten Kritikpunkte. Im Betrieb sind E-Autos allerdings deutlich günstiger, egal ob man von zu Hause oder im öffentlichen Ladenetz lädt. Die entscheidende Frage ist also nicht nur, was kostet das Auto beim Kauf, sondern was kostet es über eine gesamte Lebensdauer? Und da zeigt sich, der Verbrenner ist derzeit noch günstiger beim Kauf, das E-Auto im Betrieb und letztendlich entscheidet die Gesamtdauer, dass auch bei den Kosten das E-Auto die Nase vorn hat. Dem gescheiten Hans wird klar, das Elektroauto ist nicht nur die effizienteste, sondern aktuell auch die sinnvollste Lösung. Die Entwicklung von Ladeleistung und Reichweite schreitet stetig voran. Mit neueren Modellen lädt man in 10 Minuten über 350 Kilometer und kommt vollgeladen knapp von Wien bis nach Florenz. Der gescheite Hans ist begeistert. Auf nach Italien mit der klugen Else und will sofort das größte, beste und neueste E-Auto kaufen. Doch die kluge Else gibt zu bedenken. E-Autos sind systemisch am sinnvollsten und haben die beste Ökobilanz. Der Teufel steckt aber wie immer im Detail. Wie sauber ein E-Auto ist, entscheidet der Strom, den es lädt. Je grüner der Strommix, desto besser ist die Ökobilanz. Aber selbst unter ungünstigen Bedingungen gilt, über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, verursachen E-Autos deutlich weniger Emissionen als Verbrenner, selbst wenn diese mit Kohlestrom geladen werden. Die Treibhausgasemissionen sind um 70-80% niedriger. Die kluge Else hält sehr zum Unmut des gescheiten Hans fest, besser als ein Auto ist kein Auto. Und wenn ein Auto, dann am besten ein kleines Auto. Denn die Herstellung der Batterie für E-Autos ist der größte Kritikpunkt. Dieser Nachteil gleicht sich aber mit der gefahrenen Strecke wieder aus. Je nach Nutzung wird der Klimavorteil nach 10.000 bis 35.000 Kilometern erreicht und wächst danach mit jeder gefahrenen Strecke. Dabei gilt, größere Akkus für größere Autos verursachen höhere Emissionen bei der Herstellung. Emissionen können durch kleinere Fahrzeuge halbiert werden. Und auch bei der Herstellung der E-Autos liegt ein wichtiger Hebel. Werden Batterien mit erneuerbarem Strom produziert und Recyclingmaterialien eingesetzt, kann sich die Ökobilanz noch einmal deutlich verbessern. Und die Ladeinfrastruktur? Die wächst rasant weiter. Wichtig wäre vor allem die politisch klare und verbindliche Entscheidung zur E-Mobilität. Hua Mulan. Eine chinesische Freundin der klugen Else hat ebenfalls ein E-Auto zur Matura bekommen. Ihr strenger Vater hatte allerdings keine Wahl gelassen, sondern klar für sie entschieden. Während der gescheite Hans und die kluge Else noch darüber diskutieren, welche Antriebsart die beste ist und ob man sich alle Optionen offen halten sollte, ist diese Entscheidung anderorts längst gefallen. Mulans E-Auto kann bereits bidirektional laden, also Strom ins Netz einspeisen, und wurde gemeinsam mit einer passenden Wallbox samt Energiemanagementsystem geliefert. Während wir in Europa diskutieren und dadurch länger im Entscheidungsprozess bleiben, statt in die Umsetzung zu kommen, wird anderswo konsequent auf das E-Auto gesetzt. Ohne Hintertür. Fazit. Am Ende bleibt eine einfache Frage. Wie viel Energie kommt tatsächlich auf der Straße an? Demnach gehören E-Fuels ins Flugzeug, Wasserstoff in die Industrie. Und der Verbrenner? Der gehört ins Märchenbuch. Am Ende ist es eine Frage der Physik und der gescheite Hans besteht die physikalische Reifeprüfung nur dann, wenn er sich klar entscheidet. Das war Gegenstrom, der Podcast. Du suchst bei einem Energiethema nach mehr Wissen, Klarheit und Orientierung? Teile es in den Kommentaren oder abonnier uns doch. Und wir hören uns nächste Woche überall, wo es Podcasts gibt.